ARD.
Was tun, Herr General? Der Podcast zum Ukraine-Krieg.
Schön, dass Sie wieder dabei sind. Ich bin Angela Tesch und ich freue mich auf den Austausch mit unserem Experten für alles Militärische, für sicherheits- und militärpolitische Fragen, NATO-General AD Erhard Bühler. Hallo, Herr Bühler.
Hallo, Frau Tesch.
Im Podcast, den Sie in der App der ARD Audiothek hören können auf mdr.de und wo Sie sonst Ihre Podcasts finden, wird heute der bevorstehende dritte Kriegswinter ein Thema sein. Es soll um den Druck gehen, den ein US-Militär macht, um schneller in Richtung Krim vorzustoßen. Und wir wollen auch daran anknüpfend über Friedenschancen und Verhandlungsbedingungen reden. Ich kenne keine neue Initiative, aber es beschäftigt natürlich viele unserer Hörer und Mailschreiber angesichts von Tod und Zerstörung. Störung nach reichlich anderthalb Jahren Krieg. Und ganz aktuell soll auch der Taurus noch mal eine Rolle spielen. Herr Bühler, ob das Wetter passt oder bei bestimmten Operationen ungünstig ist, das hatten Sie in dieser Zeit, in diesen anderthalb Jahren immer mit im Blick. Jetzt kündigt sich langsam ein neuer Winter an und es gibt einige Militärexperten, zum Beispiel aus den USA, die skeptisch sind, ob die Ukrainer weiter vorrücken, weiter angreifen können. US-General Mark Milley zum Beispiel in einem BBC-Interview am vergangenen Sonntag, nicht wundern, er steht dabei im Freien, deshalb ploppt dieser Ton etwas.
The Ukrainians have achieved very steady progress and they've maintained a depth of combat power that is significant. And there's still a reasonable amount of time, probably about 30 to 45 days worth of fighting weather left. So the Ukrainians aren't done, this battle's not done, and they haven't finished the fighting part of what they're trying to accomplish.
Also noch kämen die Ukrainer ganz gut und stetig voran. Es bleibe noch eine Zeitspanne, wahrscheinlich 30 bis 45 Tage, sagt er. Heute wären das ja dann noch 25 bis 40 Tage mit Kampfwetter. Und die Ukrainer sind auch noch nicht fertig. Da gäbe es noch einige Schlachten, die zu schlagen wären. Herr Bühler, Sie haben mir im Vorgespräch gesagt, Sie kennen Milley persönlich. Macht er hier ordentlich Druck auf die Ukraine?
Nein, das glaube ich nicht. Also ich kenne Mark Milley, ich habe das im Podcast schon mal erzählt. Ich habe gemeinsam mit ihm die Generalstabsausbildung gemacht in Fort Leavenworth in Kansas mittlerweile 30 Jahren. Und später waren wir beide mal zusammen verantwortlich, ist aber auch schon 10 Jahre her, 2013, für die Ausbildung des Stabspersonals für Afghanistan, also der unterschiedlichen Hauptquartiere. Nein, nochmal, er macht da keinen Druck. Er ist im Interview gefragt worden. Sie haben das gerade eingespielt. Er hat die Ukraine gelobt. Das kam jetzt aus der deutschen Übersetzung nicht ganz so raus, dass sie da nicht nur stetig vorangekommen sind, sondern dass sie auch ordentliche Leistungen, ich sage es mal mit meinen Worten, dort gezeigt haben. Und er sagt, sie haben ja noch 30 bis 45 Tage Zeit, bis die Schlammperiode beginnt. Und das ist ja eine Aussage, die zunächst mal wertfrei ist. Es stimmt ja, 30 bis 45 Tage, wobei das auch noch sehr ungenau ist. Das hängt ja jetzt nun ab, kommt das schlechte Wetter früher oder später. Aber das sagt noch nichts aus, dass man als Kritik an der Ukraine einordnen könnte, so wie sie geäußert worden ist von einigen unbekannten, anonymen Stimmen aus dem Pentagon und möglicherweise auch aus den Nachrichtendiensten.
Sie hören da nicht eine leichte Unzufriedenheit heraus mit dem Fortgang der Gegenoffensive?
Nein, nicht bei Milley. Und auch nicht beim Analysten, beim Chefanalysten des DIA, das ist der militärische Nachrichtendienst der Vereinigten Staaten. Der ist ja auch nach diesen anonymen Äußerungen öffentlich geworden, mit Namensnennung, genauso wie Milley jetzt. Ich sehe da keinen Hintergrund raus. Es ist ja sachlich richtig, was er sagt. Und er hat auch nicht kritisiert. Er hat nur gesagt, sie machen langsamen Progress, langsamen Fortschritt. Aber da ist er nicht im Detail drauf eingegangen, können wir aber gleich mal tun. Aber ansonsten sehe ich da keinen Druck, der auf die Ukraine ausgeübt wird.
Gestern Abend im ZDF waren einige deutsche Außenpolitiker, zum Beispiel der CDU-Mann Röttgen und auch Omid Nuripur von den Grünen, ja auch ein Außenpolitiker, da wesentlich kritischer und fanden, dass hier der Ukraine sozusagen die Entscheidung ein wenig abgenommen wird und da Druck ausgeübt wird. Immer wieder ging es eben um die Krim, also die Gegenoffensive in Richtung Krim. Ist das auch für die Unterstützer im Ausland, im Westen sozusagen eine Art Kipppunkt in diesem Krieg, dass man da unbedingt vorwärts kommen will?
Also ich weiß nicht, ich hatte ja gestern eine Abendveranstaltung, wissen Sie ja, und ich weiß jetzt nicht, was genau gesagt worden ist, aber kritische, das kann sich nur beziehen auf die anonymen Aussagen. Das kann sich nicht auf die Milli-Aussage beziehen. Und die Amerikaner pushen da sicher auch nicht, die Ukraine dort irgendwas zu machen. Jedenfalls nicht die aktiven Generale, unser Freund Ben Hodges, hat da eine etwas andere Auffassung, eine private Auffassung, aber er ist pensioniert. Er ist also kein Offizieller mehr. Und muss auch sagen, dass die amerikanische Regierung ja gesagt hat, bei den Angriffen auf russisches Kernland, dass sie diese Angriffe nicht unterstützt. Ganz sachlich. Aber ich kann kein Drängen jetzt der Amerikaner erkennen, nun auf der Krim aktiver vorzugehen, auch wenn es im Einzelfall notwendig ist und notwendig wäre.
Wenn Milli vom Kampfwetter spricht, dann klingt das ja fast so, als könnten die Ukrainer bei Schlamm oder Schnee nicht kämpfen. Herr Bühler, welche Rolle spielt das Wetter überhaupt an den verschiedenen Frontabschnitten? So schlecht zum Beispiel ist das in Melitopol gar nicht im Winter.
Haben Sie nachgeguckt in den Klimatabellen? Tatsächlich hat Melitopol ja vom Oktober bis Dezember mehr Tage mit trockenem Wetter als mit Niederschlag laut der Klimatabellen. Aber ich will mal generell antworten. Die Umweltbedingungen haben immer einen Einfluss. Also im Winter kann es zu kalt sein, im Sommer kann es zu heiß sein, zu staubig sein. In der Übergangszeit kann es zu nass sein. Der Bewuchs im Sommer oder die kahlen Wälder und Felder im Winter sind ebenfalls ein Faktor. Dies alles hat Einfluss auf militärische Operationen. Aber man muss auch eins sagen, und das haben Sie angesprochen mit den Klimatabellen, die Südukraine ist nicht Sibirien. Und in der Ukraine kann es durchaus lokal große Unterschiede geben. Und die Wetterschwankungen, die ja ganz normal sind, die tun ja ihr Übriges. Kommt sie früher, kommt sie später, die Schlammperiode. Ich habe den Eindruck, dass die ganze Geschichte mit dieser Schlammperiode, die auch im letzten Jahr schon mal thematisiert worden ist, kommt immer noch ein wenig aus den Bildern aus dem Zweiten Weltkrieg. Aber da muss man sagen, die Geländegängigkeit moderner Kampffahrzeuge ist heute ganz anders. Zweitens, die Südukraine ist auch nicht mehr von den riesigen Feldern geprägt, die man auf den Bildern sieht des Zweiten Weltkriegs. Die sind zwar immer noch groß im Vergleich zu Feldern, die bei uns in manchen Landstrichen gibt, aber sie sind eben auch durch viele Hecken, durch Wege durchzogen, durch kleine Straßen durchzogen, schachbrettartig im Grunde genommen. So sieht das aus, wenn man mit Google Earth auf die Südukraine schaut.
Nun ist es ja, wir haben selbst gesagt, der dritte Kriegswinter. Es gibt ja sicherlich dann auch Erfahrungen, wie man in dieser Jahreszeit mit bestimmten militärischen Situationen, Taktiken dann umgeht, oder?
Ja, das kommt dazu. Sie gehen jetzt in den dritten Kriegswinter und zum vierten Mal in eine Schlammperiode, wenn man das alles zusammenzählt. Und ganz sicher haben Sie auch daraus gelernt. Beide Kriegsparteien haben sich über die lange Zeit des Krieges operativ immer wieder angepasst, sei es der Bedrohungslage oder auch der Umweltlage. Und es ist auch davon auszugehen, dass das gemacht wird jetzt, bevor die Schlammperiode und anschließend der Frost und die Winterperiode bevorsteht.
zur Offensive und dem aktuellen Fortgang, sagt der Militärexperte des österreichischen Bundesheeres, Oberst Reisner, die Offensive sei ins Stocken geraten, hätte nachgelassen. Zitat, stattdessen ist es so, dass die ukrainische Offensive gerade eine operative Pause einlegt. Das sagte Reisner bei NTV am 12. September. Und er nennt da einige Indikatoren, zum Beispiel, dass die Ukraine versuche, die Truppen zu rotieren und also neue Kräfte nach vorn zu bringen. Bewerten Sie es ähnlich oder haben Sie da einen ganz anderen Eindruck?
Also ich finde es völlig normal, dass die taktischen Gefechtsverbände, also die Truppe vor Ort an der Front, sich nach Erreichen von bestimmten Zwischenzielen von Zeit zu Zeit konsolidieren müssen. Sie müssen das Erreichte absichern, sodass sie nicht durch einen Gegenangriff getroffen werden können und das Gelände gleich wieder verlieren. Sie müssen auch Truppenteile aus der vordersten Front von Zeit zu Zeit herausnehmen, um sie durch neue zu ersetzen und dadurch die Durchhaltefähigkeit auf längere Zeit sicherzustellen. Und das macht die ukrainische Armee seit Wochen so und Monaten. Dazu kommt, dass sie sich sehr langsam, nach wie vor sehr langsam und systematisch durch die Verteidigungssysteme der Russen arbeitet, um nicht zu hohe Verluste zu haben. Das kommt dazu. Die Offensive ist deshalb nicht zum Erliegen gekommen. Wir haben natürlich den Vorteil jetzt, Sie nannten das Datum 12.9., heute ist der 15.9., das sind 3 Tage später. Die Ukraine hat im Süden nach wie vor die Initiative und sie wird sie auch nicht abgeben wollen. Nicht wegen des Wetters und auch nicht wegen des Widerstands der russischen Armee. Das ist deren Zielsetzung. Dazu kommt, dass der Operationsplan der Gegenoffensive, das kann man ja sehr schön ablesen, an dem Geschehen mehrere Operationslinien beinhaltet. Die Landoperationen auf der taktischen Ebene, von der wir gerade sprechen, aber auch die auf der operativen Ebene, also größere Frontabschnitte, nicht nur Landstreitkräfte, Luftstreitkräfte auch mit dabei. Und dann auf der strategischen Ebene auch, wenn es darum geht, die Krim versuchen abzuschneiden. Auf der operativen Ebene ist der Kampf gegen die Logistik und die Versorgungslinien im Fokus und auch die russische Aufklärung weit hinter der Front. Und der Kampf gegen die Schwarzmeerflotte, ihre Schiffe, ihre stationären Einrichtungen, Radargeräte, Flugabwehr, Raketenstellungen, ihre Flugplätze auf der Krim, das gehört alles zu der operativen Ebene. Ein Beispiel ist, eben was in diesen Tagen stattgefunden hat, der Angriff auf die militärische Werft in Sevastopol. Dort hieß es ja erst von russischer Seite, dieses nicht zivile Ziel sei getroffen worden. Es gab Beschädigungen an 2 Schiffen. Wenn man die Bilder im Internet sieht, also das eine ist ein Unterseeboot und das andere ist ein größeres Landungsschiff, dann sind die sehr schwer beschädigt, wenn nicht gar zerstört. Auf jeden Fall werden sie, nach meiner Einschätzung, bei den Schäden über mehrere Monate ausfallen. Der Angriff ist mit ukrainischen Marschflugkörpern vom Typ Neptun durchgeführt worden und gleichzeitig auch mit Drohnen. Der Ausfall der beiden Schiffe hat zur Folge, dass das U-Boot die Marschflugkörper vom Typ Kaliber nicht mehr auf Odessa und andere Städte abschießen kann. Der Ausfall des Landungsschiffs wird zur Folge haben, dass es nicht mehr eingesetzt werden kann, wie es in den letzten Monaten eingesetzt wurde, nämlich als Fähre, also im Fährbetrieb für Lasten, größere Lastfahrzeuge auf die Krim. All das kann nicht mehr stattfinden. Und man muss eins dazu sagen, es ist auch kein Zufall, dass vor diesem Angriff auf Sevastopol die Bohrinseln angegriffen worden sind und besetzt worden sind. Die Radargeräte dort, die dort installiert waren, abmontiert oder zerstört wurden. Es ist auch kein Zufall, dass die Flugabwehrstellung auf der westlich gelegenen Halbinsel der Krim, das ist eine S-400-Flugabwehrstellung, also eine sehr moderne Flugabwehrrakete der Russen, dass die zerstört worden ist. Das ist also ein Bild, das man über mehrere Tage, möglicherweise auch über mehrere Wochen betrachten muss, um dann zu sehen, ja, jetzt sind die operativen Bedingungen, Voraussetzungen erfüllt für den Angriff auf Sewastopol, sodass nicht alle Marschflugkörper, die dort anfliegen oder Drohnen gleich abgeschossen werden. Also man hat also zunächst mal die Aufklärung und dann die Flugabwehr versucht zu zerstören und hat es auch zerstört um Sewastopol. Und gestern hat es ja am Donnerstag eine weitere S-400-Stellung auf der Krim getroffen. Es hat Angriffe auf Schnellboote gegeben, auf zwei Schnellboote. Da ist nicht klar, was für ein Schaden dort entstanden ist. Die Russen sagen, die Seedrohnen seien abgeschossen worden. Es gibt andere Stimmen, die von leichten Beschädigungen sprechen. Also da wissen wir nicht genau, was an Schaden tatsächlich entstanden ist.
Herr Bühler, es gibt noch einige Hörerfragen zum Fortgang der Kämpfe in den nächsten Monaten. Jürgen Lux zum Beispiel rechnet im nächsten Winter mit verstärkten Angriffen auf die Infrastruktur der Ukraine und er fragt Sie, wie Sie die Widerstandsfähigkeit der militärischen und zivilen Infrastruktur in der Ukraine für den kommenden Winter einschätzt und ob die Ukraine da angemessene Unterstützung bekommt.
Vielleicht erlauben Sie noch einen Satz da zu Ihrer Frage von vorhin. Ja, wenn ich diese Teile da, diese Operationslinien, die ich gerade geschildert habe, wenn ich das zusammenfasse, dann sage ich, die Großoffensive, die geht weiter. Wenn sie in einem Teil, zum Beispiel am Land, nicht schnell genug vorwärts gebracht werden kann, aufgrund des Widerstandes oder später auch des Wetters, dann wird es auf andere Art und Weise, auf den anderen Operationslinien weitergehen. Zu der Frage der verstärkten Angriffe, da sind wir jetzt bei den unterschiedlichen Operationslinien der Russen. Neben den Landoperationen haben auch sie, wie wir wissen, eine Luftoperation, die ja seit vielen Monaten, mindestens seit Sommer, anhaltend ist und auch systematisch ist. Sie richtete sich zuerst gegen die Energieinfrastruktur, dann nach Frühlingsbeginn gegen die Flugabwehrstellungen, die Luftverteidigung der Ukraine, um ihre Dislozierung an die Front zu verhindern und die Dislozierung in der gesamten Ukraine aufrechtzuerhalten. Und in jüngster Zeit liegt der Schwerpunkt neben vereinzelten militärischen Zielen. Flugplatz steht hier im Fokus in der Westukraine mit den Storm Shadow-Raketenträgern S-24. Und jetzt eben ganz aktuell seit einigen Tagen und Wochen die Angriffe auf die Region Odessa und insbesondere auf die Donauhäfen, um das Verschiffen des Getreides zu erschweren oder zu verhindern. Wie bereitet sich die Ukraine vor? Offensichtlich ganz intensiv. Auch mit Unterstützung der Europäischen Union. Es war Gegenstand auch der Gespräche, die die Kommissionspräsidentin neulich in Kiew geführt hat. Die Kiewer Regierung hat auch danach gesagt, sie sei gut vorbereitet. Alle Institutionen dort in der Ukraine, die mit Energie zu tun haben, also Gas, Elektro und Heizkraftwerke etc., seien gut vorbereitet und es wäre nicht der Schaden zu erwarten, wie er im letzten Jahr entstanden ist, auch weil die Luftverteidigung mittlerweile gestärkt worden ist. Ich glaube, dass die Ukraine hier eine angemessene Unterstützung bekommt und hoffentlich den Winter, wo wir mit Sicherheit wieder Luftoperationen gegen die Energieinfrastruktur sehen, dass sie den überstehen kann.
Jan Sandberger hat bei einem der letzten Podcasts gut zugehört, hat sich die Karte im Süden der Ukraine genau angeschaut, nachdem Sie, Herr Bühler, die Bedeutung der M14, also dieser wichtigen Straße für russischen Nachschub in der Südukraine, hervorgehoben haben. Seine Frage, müsste die Straße nicht mittlerweile in HIMARS-Reichweite sein? Zumindest kleine Brücken, zum Beispiel über den Korsak oder einen Fluss bei Melitopol. Das sollte doch erreichbar sein jetzt, um die Nachschubwege zu stören.
Ja, also HIMARS sind ja die Raketenwerfer, er wird der Artillerie zugerechnet. Diese Raketenwerfer haben eine Höchstschussweite von 80 Kilometern. Die Amerikaner überlegen ja jetzt gerade ernsthaft, ob sie da nicht auch Raketen mit einer höheren Reichweite der Ukraine liefern können. Aber bis jetzt sind es 80 Kilometer. In der Tat, rechnerisch wäre es so. Aber sie müssen ja immer einbeziehen, dass sie diese wertvollen Geschütze nicht direkt an der Front stehen haben wollen, denn dort sind sie dem Artilleriefeuer ausgesetzt, das wesentlich kleinere Reichweite hat, circa 20 Kilometer, die russische Artillerie. Und deshalb müssen sie diese HIMARS, genauso wie übrigens die Panzerhaubitze 2000, weit zurückgesetzt von der Front einsetzen, also mindestens 20 Kilometer, besser 30 Kilometer, dass diese wertvollen Geschütze dort nicht beschädigt werden. Im Übrigen bin ich ja gerade in Aachen an der Technischen Schule des Heeres der Bundeswehr und habe das nochmal überprüft, was wir neulich zur Panzerhaubitze 2000 gesagt haben. Und ich kann bestätigen, das stimmt. Die Techniker sind ja hier ausgebildet worden, die ukrainischen Techniker. Und sie halten nach wie vor Verbindung zu ihren Ausbildern hier. Und sie berichten ganz ehrlich, wie es um die Einsatzbereitschaft steht. Und ich kann weitergeben, dass die gesichert ist. Und das, was ich da im letzten Podcast auf die Anfrage gesagt habe, dass das auch stimmt. Mhm. Also da müssen wir uns noch ein bisschen gedulden, glaube ich, bis die Ukraine tatsächlich mit HIMARS diese M14 erreichen kann.
Da gibt es noch eine Nachfrage, ob denn das Gebiet bei Robotynje inzwischen ausreichend gesichert und für schweres Gerät zugänglich ist, dass dort eben zum Beispiel die HIMARS aufgestellt werden könnten.
Da gilt das, was ich gerade eben schon sagte. Dazu auch Robotynje liegt ja noch wenige Kilometer jetzt hinter der Front und der Raum ist noch nicht so sicher, dass sie die Artillerie so weit nach vorne bringen können, dass sie dann auf Höchstschussreichweite dann operieren können.
Und wie würden Sie die Situation um Robotynje jetzt einschätzen?
Ja, Robotynje ist ja an der westlichen Angriffsachse, dort, wo die Ukraine am meisten Erfolg bisher hatte. In den letzten Tagen haben sie versucht, diesen sackartigen Einbruch zu verbreitern und auch nach Süden natürlich weiter vorzustoßen. Also hier sind geringfügige Geländegewinne gemacht worden. Er ist etwas breiter geworden, er ist etwas tiefer geworden. Aber es geht eben, wie wir es eingangs schon gesagt haben, es geht langsam voran.
Eine Frage von Hans, die ist so ein bisschen ähnlich gelagert wie die eben. Er fragt sich, ob die Ukrainer mit ihren momentan zur Verfügung stehenden Geschossen oder intelligenten Drohnen zum Beispiel die Versorgungsstraßen, Eisenbahnlinien, die Straßen nach Tokmak nicht zerstören und Lkw-Konvois damit treffen könnten.
Ja, also Straßen zerstören ist immer etwas schwierig. Da ist es besser, Brücken zu zerstören. Straßen können Sie ja sofort wieder einebnen und dann sofort wieder nutzen. Vielleicht nicht ganz so in dem Zustand, wie sie vorher war. Aber es ist richtig, die Versorgungskonvois, die werden tatsächlich bekämpft auf diesen Straßen, auch im Raum Tokmak. Nur deshalb ist es ja zu erklären, dass die Russen jetzt seit Tagen sehr hohe Verluste haben bei logistischen Fahrzeugen, aber auch bei der Artillerie. Also auch dieser Kampf gegen die Artillerie geht weiter. Und das lässt sich an den Zahlen ablesen.
Herr Müller, Major der Reserve, bedankt sich für Ihre deutlichen Worte zum Zustand der Bundeswehr. Im Podcast vor einer Woche hatten wir ja das Thema und er fragt, der ukrainische Einbruch in die erste Verteidigungslinie der Russen geht sehr langsam voran. Bei allen Kommentaren wird nie darauf eingegangen, dass das langsame Vorgehen den Russen ermöglicht, die zweite und dritte Verteidigungslinie weiter stark auszubauen. Kann die Ukraine das wirksam verhindern?
Ja, sie wird es versuchen. Man muss ja sehen, das geht nicht systematisch mit erster Verteidigungslinie, dann zweiter, dann dritte, sondern es wird mit verschiedenen Mitteln an der ersten Verteidigungslinie gekämpft, aber dann eben auch mit indirektem Feuer auch die zweite und dritte Verteidigungslinie, die Soldaten, die dort beschäftigt sind, sie möglicherweise zu verstärken. Also man versucht, das zu verhindern. Ob das in jedem Fall möglich ist, das sei dahingestellt, das wird nicht in jedem Fall möglich sein.
Das ist heute die 150. Folge des Podcasts mit Ihnen, Herr Bühler, über den völkerrechtswidrigen Krieg der russischen Regierung gegen die Ukraine. Begründet wurde der Überfall, in unseren Ohren klingt das völlig unverständlich, mit unter anderem dem Narzissmus in der Ukraine und mit dem Schutz der russischen Landsleute in der Ukraine. Im Westen fragen sich seitdem viele, ich gehöre auch dazu, warum diese Propaganda von der Mehrheit der Russen geglaubt und der Krieg, der ja öffentlich gar keiner sein darf, verteidigt wird. Herr Bühler, als Kind des Westens und ehemaliger NATO-General, welches Bild, welches Narrativ gab es eigentlich bei den westlichen Militärs über Russland nach dem Ende des Kalten Krieges und dem Abzug der Russen aus Ostdeutschland?
Also da war ich, während des Kalten Krieges war ich ja noch ein junger Hauptmann und wir haben das damals, so nach meiner Erinnerung, sehr militärisch gesehen. Das war auch unsere Aufgabe. Wir waren Kompaniechefs zu der Zeit und über die gesamtpolitische Lage und die gesellschaftliche Situation auch in Russland, da hat man sich auf höheren Ebenen ganz sicher Gedanken gemacht und hat sich auch informiert. Das war auf der Kompanie-Ebene nicht so sehr der Fall. Dazu kommt, dass wir in dieser Phase überhaupt keine Berührungspunkte hatten mit sowjetischen, muss ich ja da jetzt dazu sagen, mit sowjetischen Militärs. Es war uns ja auch nicht erlaubt, auf dem Landweg nach Berlin zu reisen, beispielsweise auch nicht privat. Es war uns nicht erlaubt, in Länder des Ostblocks zu reisen, was einige Länder angeht. Und bei anderen Ländern musste man das anzeigen und wurde auch hinterher befragt, ob es irgendwelche Annäherungsversuche gegeben hätte oder irgendwelche Bedrohungen. Also das Bild war militärisch geprägt. Wir waren uns bewusst über die Leistungsfähigkeit der sowjetischen Armee, rein zahlenmäßig, aber nicht nur zahlenmäßig, sondern auch vom Ausbildungsstand her, wie es damals eben der Fall war. Beim Abzug der Russen ein völlig anderes Bild. Da war natürlich auch für mich die Reisemöglichkeiten da. Erinnere die erste Reise nach Schwerin und erinnere sehr genau, wie ich da an der Kaserne vorbeikam. Ich habe dann den Abzug mitgemacht aus dem Raum Potsdam und wie die Kaserne dann anschließend aussah, als alle Fenster rausgenommen worden sind, als alle Sanitäreinrichtungen rausgenommen worden sind und mitgenommen worden sind. Und natürlich haben wir heute auch die Hinterlassenschaften in Ostdeutschland, also die Truppenübungsplätze, auf denen scharfe Munition eingesetzt worden ist, in erheblichem Umfang, auch Streumunition. Ein typisches Beispiel ist an der Müritz oben der Bombodrom genannte Flugplatz, bei dem die sowjetische Luftwaffe, weiß nicht, ob die NVA dort auch geübt hat, vermutlich scharfe Munition eingesetzt ist. Sie erinnern vielleicht die Diskussion so Mitte der 2000er Jahre. Da wollte die Luftwaffe diesen Platz dann auch nutzen. 2006 muss das gewesen sein. Dann hat das Verteidigungsministerium nach der ersten Niederlage vor einem Verwaltungsgericht gesagt, nein, wir verzichten darauf. Und dann hieß es, die Heide ist frei, Müritz. Nein, bei weitem nicht. Die Heide ist überhaupt nicht frei, ist bis heute nicht begehbar, weil sie voll von Explosivstoffen ist aus dieser Zeit des Übungsplatzes der Sowjetarmee. Also das sind so meine Erfahrungen im Kalten Krieg. Und nach dem Kalten Krieg, ja gut, da ging ich nach Amerika zur Generalstabsausbildung und wen traf ich dort? Einen Oberstleutnant mit seiner Frau, die aus Moskau in die amerikanische Generalstabsausbildung abgeordnet worden sind.
Dann NATO-Osterweiterung, der NATO-Russland-Rat. Dann ging es doch auch darum, was will Russland eigentlich, politisch, auch militärisch? Ist das ein gefährlicher Partner? Ist das dann stärker in den Mittelpunkt gerückt?
Ja, zunächst war Russland ja dann ab Mitte der 90er Jahre Partner der NATO, war in NATO-Gremien auch vertreten. Hier hatte ich dann häufiger mal die Möglichkeit, mit russischen Offizieren, Generalen auch zu sprechen. Das ging bis 2008, 2009 etwa. Der Umschwung kam im Jahr 2008, meine ich, war es, als Putin seine Rede gehalten hat bei der Münchner Sicherheitskonferenz und in sehr deutlicher Weise den Westen angegriffen hat. Und wenn Sie heute die ganzen Ereignisse, die 2008 stattgefunden haben mit dem Krieg in Georgien, wenn Sie dann 2014 nehmen und die Rede in München 2008, dann ist das sicher einer der Anfangspunkte, wenn nicht vielleicht der Anfang selbst, aber der erste sichtbare Ansatz, der mir auch deutlich machte, weil ich da als Zuhörer mit dabei war, der mir auch deutlich machte, hier verändert sich jetzt etwas.
Tja, die Frage, was treibt Putin an, was will er, die beschäftigt ja momentan seit Kriegsbeginn sehr, sehr viele. Aus russischer Sicht, mit russischen Augen gesehen, empfehle ich mal einen anderen Podcast des MDR, Das große Ganze heißt der. Und in der März-Ausgabe wird Putins Russland mit der Historikerin und Germanistin, auch Friedensnobelpreisträgerin Irina Scherbakowa besprochen. Die versucht, die Ideologie zu erklären, die Putin ihrer Meinung nach seit den 1990er Jahren konstruiert hat. Sie sagt mal so grob zusammengefasst, kein Kommunismus mehr, das sollte es nicht mehr geben. Aber trotzdem sowjetische Nostalgie. Lenin bleibt im Mausoleum auf dem Roten Platz. Die Armee behält die roten Fahnen. Viel Patriotismus, dessen Kern die russischen Siege sind. Vor allem eben der Sieg in dem für die Welt doch bedeutenden großen vaterländischen Krieg gegen Hitler-Deutschland. Für Scherbakowa operiert Putin jetzt im Krieg gegen die Ukraine mit Mythen, mit vertrauten Begriffen eben wie Nazis in der Ukraine. Das habe die Menschen verängstigt und für den Krieg eingenommen. Das große Ganze, ein Gespräch mit Irina Scherbakowa in der App der ARD Audiothek und natürlich auch bei uns bei mdr.de. Russlands Krieg erfordert viele Opfer, deshalb stellen sich viele die Frage, wie sich der Krieg beenden lässt, ob nicht endlich verhandelt werden könne. Wir haben im Podcast immer wieder über mögliche Friedensinitiativen gesprochen, erst kürzlich über die These Land gegen NATO-Beitritt aus dem Büro des NATO-Generalsekretärs. Herr Bühler, mehrere Hörer wollen von Ihnen wissen, was Sie von der Analyse des ehemaligen Bundeswehrinspekteurs und NATO-Generals Kujat halten, wonach die Ukraine diesen Krieg nicht mehr gewinnen kann.
Ein Satz aber bitte noch zu der zitierten Diskussion Land gegen NATO-Beitritt aus dem Büro des NATO-Generalsekretärs. Hier haben wir aber für all diejenigen, die den Podcast nicht gehört haben, ganz eindeutig gesagt, das war keine autorisierte Äußerung des Büroleiters von Herrn Stoltenberg. Insofern gibt es diese Idee. Abgabe von Land der Ukraine, dafür darf sie NATO-Partner werden, die gibt es nicht. Der zweite Punkt, was halte ich von dieser Analyse? Es sind ja einige Mitautoren mit dabei, es ist nicht nur General Kujat. Grundsätzlich finde ich das gut als Diskussionsbeitrag. Es ist ja sehr systematisch aufgegliedert nach einer länglichen Einleitung, dann die unterschiedlichen Positionen zu einem Waffenstillstand, die unterschiedlichen politischen Ziele und dann eben der Versuch, eine Lösungsmöglichkeit da zu skizzieren. Also das ist das eine. Aber wissen Sie, als ich den ersten Satz gelesen habe zu diesem Papier, das dann in der Berliner Zeitung, glaube ich, abgedruckt worden ist, da heißt es, seit Beginn des russischen Angriffskriegs führt die Ukraine einen legitimen Verteidigungskrieg, in dem es um ihr Überleben als Staat und ihre nationale Unabhängigkeit und Sicherheit geht. Das ist eigentlich eine sehr schwache Verurteilung des russischen Angriffskrieges, so als ob der russische Angriffskrieg irgendwie begonnen hat. Nein, da hätte ich mir gewünscht, dass es hier eine eindeutige Verurteilung dieses Angriffskrieges gibt. Vor allen Dingen, wenn ich dann zwei Zeilen weiterlese und ich zitiere wiederum, die Legitimität der bewaffneten Selbstverteidigung entbindet die Regierung in Kiew und die unterstützenden Staaten nicht von ihrer Verpflichtung, Vernunft walten zu lassen, sich der Steigerung von Gewalt und Zerstörung nicht hinzugeben. Zitat Ende. Und da muss ich sagen, als ich das gelesen habe, dann hatte ich schon fast keine Lust weiterzulesen, habe es aber trotzdem getan. Aber das ist doch so, dass man der Ukraine unterstellt, dass sie Vernunft nicht walten lässt. Das Opfer soll Vernunft walten lassen, nicht der Aggressor. Das Opfer soll sich nicht der Steigerung von Gewalt und Zerstörung hingeben. Tun sie das überhaupt? Nein, sie tun das nicht, sondern sie reagieren auf einen Angriff. Wer sich Steigerung von Gewalt und Zerstörung nicht hingeben muss, das ist eindeutig der Aggressor. Und deshalb wird bei mir beim Lesen dieses Papiers der Eindruck erweckt, dass man das nicht unparteiisch geschrieben hat. Zusätzlich kommt dazu, dass das Papier mit sehr viel Fußnoten unterlegt ist. Eine Vielzahl von Fußnoten, die so ein bisschen wissenschaftlichen Eindruck machen sollen. Sind ja auch zwei Professoren dabei. Eine Fußnote greife ich mal heraus. Im Text heißt es, immer wieder wird von Laien Wunderwaffen gefordert. Und dann kommt Fußnote 4, das ist dann ein Artikel in der FAZ. So. Wer macht das? Wer fordert bei uns? Es ist zuvorderst der Abgeordnete Kiesewetter. Und den als Laien hinzustellen, der Mann ist Oberst AD, der hat den Generalstabslehrgang zu seiner Zeit als Lehrgangsbester absolviert. Der ist nicht nur ein guter Außenpolitiker, so wie ich ihn wahrnehme, als Bürger, aber ich weiß als Militär, dass er ein ausgezeichneter Fachmann auch ist und der weiß, wovon er spricht. Und wenn man so einen abdisqualifiziert als Laien, der hier Wunderwaffen haben will, es geht um den Taurus nämlich, dann finde ich das nicht in Ordnung und dann ist es auch kein wissenschaftliches Papier, sondern das ist ein Stück weit dann Polemik, die sich die Herren durchaus nicht hätten leisten müssen, finde ich, angesichts der Leistungen, die sie ja in ihrem früheren Berufsleben gehabt haben. Es kommt einiges mehr dazu, wo also Fakten nicht stimmen. Da heißt es, die Masse der Kampftruppen der Russen sei noch nicht eingesetzt. Das stimmt ja so nicht. Die Masse der Landstreitkräfte ist ganz sicher eingesetzt. Natürlich sind die Marinestreitkräfte nur begrenzt einsetzbar, denn durch den Bosporus können Marinestreitkräfte nicht mehr fahren. Das heißt, die Flotte wird durch natürliche Abnutzung quasi immer kleiner, durch technische Schäden, aber auch durch Bekämpfung der Ukraine. Aber die pazifische Flotte, die Nordflotte, die baltische Flotte, die sind ja alle nicht betroffen, die sind ja noch da. Genauso sind noch da die strategischen Luftstreitkräfte, die aber auch nicht eingesetzt werden können, weil die Luftverteidigung oder nicht im vollen Umfang eingesetzt werden können, Gott sei Dank, weil die Luftverteidigung in der Ukraine mittlerweile zu stark ist. Also sehen Sie, solche militärischen Details, wenn die falsch sind, dann stößt das sofort auf. Jemanden, der eben kein Laie ist, der merkt das sofort, dass hier mit Begriffen gespielt wird. Also es muss heißen, die Masse der Streitkräfte insgesamt ist nicht eingesetzt. Also Marine, Luftwaffe, von den Weltraumstreitkräften ganz zu schweigen. Es ist in dem Artikel nur abgehoben auf die großen ukrainischen Verluste an Menschen und Material in der Großoffensive. Ja, wo sind denn die russischen Verluste, die sehr stark sind während der Großoffensive der Ukraine, ausgesprochen stark? Ich hatte eingangs ja erwähnt, die beiden Bereiche, die besonders betroffen sind, aber auch die Personalzahlen, die die Russen tagtäglich verlieren. Also es fehlt mir dann die entsprechende Objektivität auch zwischen den beiden Kriegsparteien, wenn man so einen Friedensvorschlag auf den Tisch legen will. Und letzter Punkt, es gibt eine Reihe von von Widersprüchen auch im Papier. Es heißt dann einfach, es gibt keinen Beweis, dass die Sonderoperation auf die gesamte Ukraine gezielt hat. Das ist ein Widerspruch zum ersten Satz des Papiers, den ich vorhin zitiert habe. Dort steht ja ausdrücklich, in dem es ums Überleben als Staat, die nationale Unabhängigkeit geht. Das schreiben Sie ja selbst. Und wenige Passagen oder wenige Seiten später kommt dann der Satz, dass es keinen Beweis gäbe, dass die Russen das vorgehabt haben. Und ich gehe noch einen Schritt weiter. Wenn Sie den militärischen Ansatz sehen, den Kräfteansatz der Russen am 24. Februar letzten Jahres und dann die Folgewochen, dann sehen Sie eindeutig, dass das Kriegsziel war, den Raum Kiew einzunehmen. Das Kriegsziel war, die Ostukraine bis etwa zum Dnipro einzunehmen und dass das Kriegsziel war, die Schwarzmeerküste einzunehmen. Sonst hätte die große Landung, die amphibische Landungsflotte keinen Sinn gemacht. Sonst hätte der Angriff auf Cherson und Mykolaiv keinen Sinn gemacht. Also Sie sehen, da fehlt mir einiges, das sind einiges falsch dargestellt. Aber ich sage mal, Frau Tesch, wenn es in die Details geht jetzt des Vorschlages, da kann man wirklich dann mal im Einzelnen drüber sprechen. Und ich lade alle Hörerinnen und Hörer ein, da Fragen zu stellen zu diesem Papier. Wir können das gerne in einem der nächsten Podcasts mal in Ausführlichkeit besprechen und nicht nur jetzt den großen Rahmen meiner subjektiven Bewertung des Papiers.
Sehr einverstanden. Wir werden den Text in der Berliner Zeitung vom 9. September in die Shownotes mit aufnehmen, dass Sie ihn lesen können. Es geht ja dann auch um einen Friedensvorschlag, wo der UN-Sicherheitsrat ins Gespräch gebracht wird. Aber das für heute. Zumindest ist es ein diskussionswürdiges Thema, ein Text, an dem man sich abarbeiten kann und muss. Zum Schluss. Ja. Einverstanden. Gut. Zum Schluss wollen wir nochmal über den Marschflugkörper Taurus sprechen. Die Debatte ist wieder entfacht. Soll Deutschland liefern? Der Kanzler ist zögerlich. Der SPD wird zum Teil vorgeworfen, alte Russlandpolitik zu betreiben. Vom CDU-Außenpolitiker Röttgen gestern Abend im ZDF. Herr Bühler, in der Podcast-Folge 149, also vor 3 Tagen, haben wir darüber gesprochen, was denn der Taurus so richtig kann und warum er geliefert werden sollte. Da bleiben Sie dabei. Verstehen Sie, warum in der Politik, in der deutschen Politik, das jetzt wieder nicht so richtig vorangeht? Es hat einen Brief gegeben von bekannten Politikern der Koalition, auch eine Aufforderung an den Kanzler. Aber ich glaube, wenn er unter Druck gesetzt wird, reagiert er eigentlich erstmal gar nicht, oder?
Also den Eindruck habe ich als Bürger auch, das ist das wahr. Aber Frau Tesch, der Podcast 149 vor 3 Tagen war schon der zweite. Wir haben einen noch ausführlicher gemacht, noch etwas technisch detaillierter. Das muss im Mai diesen Jahres gewesen sein. Und da können Sie dran sehen, wir haben jetzt Mitte September, wie lange dieser Entscheidungsprozess schon geht. Denn schon damals, und das war der Anlass für den Podcast, war ja die Forderung im Raum, durch die Lieferung der Storm Shadow Marschflugkörper der Briten und später dann der Scalp Marschflugkörper der Franzosen. Nein, den Brief will ich gar nicht kommentieren. Ich stelle nur fest, dass das namhafte Politiker sind aus allen 3 Ampelparteien, die ihn geschrieben haben oder unterschrieben haben. Ich bleibe bei den 3 Fragen, die ich habe. Ist es technisch machbar? Ja, sage ich, es ist technisch machbar mit einer Fußnote dazu. Ich halte eine Reichweitenverkürzung für kontraproduktiv, denn eine Reichweitenverkürzung bei einer Abstandswaffe führt automatisch dazu, dass auch der Schutz nicht mehr gegeben wird durch großen Abstand. Das bedeutet konkret, wenn ein Flugzeug diese Flugabwehrstellung, von der wir gerade sprachen, bekämpfen will auf der Krim, dann muss es ungefähr 300, 400 Kilometer weit im Westen der Ukraine starten und beziehungsweise den Taurus abschießen, um zu verhindern, dass das Flugzeug, bevor der Taurus abgeschossen wird. Die zweite Frage ist, ist es militärisch notwendig und sinnvoll? Ja, es ist. Es ist absolut notwendig, wenn man verhindern will, eine frontale Konfrontation, die zu unheimlich vielen Verlusten führt entlang der Frontlinie, wenn man der Ukraine helfen will, ihre Strategie umzusetzen, nämlich in einem indirekten Ansatz die Truppe von der Versorgung abzuschneiden. Und die dritte Frage, die kann ich nicht beantworten, das ist eine Frage für den Minister als Inhaber der Befehls- und Kommandogewalt. Das ist die Verteidigungsfähigkeit der Bundesrepublik Deutschland noch gegeben, wenn dort solche Hochwertmunition abgegeben wird? Die muss er mit dem Generalinspekteur erörtern und dann entscheiden. Da will ich mich in diesen Entscheidungsprozess nicht einmischen.
Noch eine Nachfrage, Herr Bühler. Die Reichweitenreduzierung haben Sie genannt. Für mich klingt das nach sehr viel Misstrauen gegenüber den ukrainischen Partner. Und mal gefragt, technisch lässt sich das denn so programmieren, dass eben die Raketen dann doch nicht so weit fliegen?
Ja, ich würde das als Ukrainer auch so empfinden. Da geht es tatsächlich, das ist Misstrauen, denn die Ukrainer haben bisher in dem gesamten Krieg sich an alle Absprachen, alle Vereinbarungen gehalten und explizit eben auch an die sie mit den Amerikanern haben, die sie mit den Briten haben, möglicherweise auch mit uns, das weiß ich nicht genau, also mit den Waffen, die aus der Bundesrepublik geliefert worden sind. Die zur Frage der technischen Machbarkeit, ja, das ist machbar. Die Firma sagt, das ist machbar, das zu programmieren. Da muss ein Update gemacht werden der Software. Ich kann mir vorstellen, dass es etwas länger dauert. Ich sage nochmal, es ist operativ nicht sinnvoll, weil eben der Schutz reduziert wird für die Flugzeugbesatzung, die diesen Taurus einsetzen muss.
Danke, Herr Bühler, für heute. Damit endet auch meine Urlaubsvertretung, sage ich mal in Anführungszeichen, im Podcast. In der nächsten Woche übernimmt dann Tim Deisinger wieder. Nächster Podcast ist nicht für Dienstag, Achtung, Achtung, nicht für Dienstag, sondern für Mittwoch geplant. Herr Bühler, ich wünsche Ihnen alles Gute und bis vielleicht zum nächsten Mal.
Ja, alles Gute. Ja, wir sehen uns, wir hören uns, muss ich sagen. Ja, wahrscheinlich nicht so schnell, denn Herr Deisinger war lang genug in Urlaub. Der hat wahrscheinlich keinen Resturlaub mehr. Vielen Dank, Frau Tesch.
Dankeschön. Das ausführliche Gespräch mit Erhard Bühler gibt es in der App der ARD Audiothek, bei mdr.de und überall, wo Sie Podcasts normalerweise suchen.
Was tun, Herr General? Der Podcast zum Ukraine-Krieg.